Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de und wir haben heute einen Gast, der den gleichen Namen hat wie ich. Aber ich kann euch gleich sagen, der ist das erste und das letzte Mal da, weil den Stress mache ich mir nicht mehr an, mit dem mal einen Termin und ein Thema zu finden. Damit guten Morgen, Daniel.
Hey Daniel, hallo.
Genau, also es war wirklich schrecklich mit dir jetzt irgendwie ein Thema zu finden und jetzt auch noch einen Termin. Wir mussten dann ewig verschieben und wir wollten eigentlich schon seit Monaten jetzt über dieses Spiel reden.
Richtig, und, ja. Da muss ich aber gleich schon mal einhaken, denn das Thema war gar nicht so das Problem. Ich hätte ja zu gerne bei Assassin's Creed 3 mitgemacht und einen 4-Stunden-Rant über das Spiel abgelassen, aber da hast du ja dann irgendjemand anderen gefunden, der dazu was sagen konnte und dann war ich außen vor. Und bei Deadly Premonition gab es ja diverse Gründe, warum es erst jetzt
Jein. Es war damals nämlich so, das war nämlich die erste Folge Insert Moin, wo wir über Assassin's Creed geredet haben und da hatten wir unsere Vorstellungsrunde und da wäre das etwas merkwürdig gewesen, wenn wir dich damit reingenommen hätten, weil dann wärst du, ab da hättest du dann jedes Mal selber auch mitmachen müssen bei unserem Podcast und ich weiß nicht, ob dir das so lieb gewesen wäre.
Ja, aber es ist doch eine Ehre, bei euch mitzumachen, oder nicht?
Eben.
Das war jetzt übrigens das Geschleime und damit ist jetzt auch Schluss.
Aber gut, aber stell dich doch nochmal ganz kurz vor, weil mir ist gerade eingefallen, du bist zwar eigentlich das erste Mal zu Gast, aber du warst eigentlich schon mal in diesem Cast zu hören, aber ich bin mir nicht sicher, ob sich die Leute da an deine Stimme jetzt noch erinnern, weil da klangst du irgendwie anders, aber erklär doch mal, was es damit auf sich hat.
Da habe ich mich vielleicht ein bisschen so eher umgekehrt. Nein, also ich heiße Daniel Veit, wenn ein paar vielleicht mitbekommen haben, ich arbeite bei der GameStar und GamePro in der Online-Redaktion und betreibe mit den lieben Kollegen aus der Online-Redaktion den Let's Play und Quatschkanal GameTube im Internet bei YouTube. Und war mal sowas Ähnliches wie dein Vorgesetzter. Ich weiß, dass ich das Vorstellungsgespräch mit dir geführt habe, als du dich bei der GameStar GamePro als Trainee beworben hast in der Online-Redaktion. Und dann waren wir monatelang, gefühlt jahrelang Zimmerkollegen.
Praktikumsgespräch hast du geführt
mit mir. Interessant.
Da habe ich mich für das Praktikum beworben noch damals.
Ach so, aber warst du dann nicht auch noch Trainee?
Nee.
Wahrscheinlich war es deswegen.
Ich war danach dann Trainee, aber ich habe mich quasi auch fürs Praktikum beworben und wurde nach dem Praktikum dann Trainee, aber gut. Achso, der Micha ist übrigens auch da. Das ist der, der die ganze Zeit im Hintergrund noch Geräusche von sich gibt. Den haben wir ganz vergessen vorzustellen.
Das kenne ich. Danke.
Ja. Aber der Micha ist ja sowas wie das alter Ego von Daniel, so wenn man sich, und damit jetzt, um jetzt irgendwie einen eleganten Übergang zu dem Thema zu finden, zu Deadly Premonition.
Was?
Oder?
Ist das so?
Ja, ich glaube schon, ihr seid doch eigentlich der ein und der gleiche Charakter, so wie der Zack und der Morgan, Francis.
Das weiß ich nicht, also dafür kennen wir uns jetzt noch nicht lang genug und ich lang mir auch nicht dauernd an die Schläfe und sag Sachen wie, Micha, das ist aber merkwürdig.
Aber doch. Du magst Kaffee, oder?
Ja, ich bin keiner von denen, die morgens so, ohne Kaffee komme ich nicht aus dem Bett. Okay. Das halte ich für eine Schwäche, aber egal.
Okay, alles klar. Dann. Ja. Also es ist doch nicht so ähnlich. Also es beginnt mit dem Kaffee. Also wenn man beim Kaffeegeschmack schon keine Parallelen findet, dann kann man gar nicht gleichgesinnt sein.
Ach doch, ich finde, man muss da auch, muss auch menschliche Schwächen von anderen Menschen mal tolerieren können.
Nein!
Nein!
Niemals!
Kommt nicht in Frage.
Ja, aber gut, lass uns mal zum Thema kommen. Deadly Premonition ist ein Spiel, was damals, als es rausgekommen ist, 2010, kam das ursprünglich raus. Und da gab's Japan-exklusiv auch eine PlayStation 3-Version. Bei uns kam es nur auf der Xbox und da hast es du schon mal gespielt, Micha, ne?
Mhm.
Genau, und jetzt kam Ende April, kam dann noch mal ein Director's Cut, der jetzt merkwürdigerweise dann PS3-exklusiv war, warum auch immer, der irgendwie neue Inhalte und die Grafik sollte wohl ein bisschen verbessert werden, wobei ich nicht weiß, ob man das wirklich merkt und auch, dass die Steuerung und alles sollte angepasst und verbessert werden und kam dann so als Director's Cut nochmal raus und wie gesagt, deswegen reden wir jetzt nochmal drüber, weil es eben jetzt nochmal so als neue aktualisierte Version rauskam und ja, damals hieß es schon, ich habe mir in irgendeiner Review gemerkt, das ist das schlechteste und beste Spiel aller Zeiten zugleich. Und da habe ich mir gedacht, hey, was soll das denn heißen? Aber nachdem ich es jetzt durchgespielt habe, muss ich sagen, stimmt. Weil, also, das ist echt irgendwie ein interessantes Spiel. Er bietet auch echt eine interessante Story. Aber es ist einfach unter einem Berg von spielerischem und inszenatorischem Unvermögen begraben. Also, ja.
Es ist erschütternd. Also wir haben alle diese Review damals gelesen. Die war, soweit ich weiß, von Jim Sterling von Destructoid, der 10 von 10 Punkten gab und meinte, so viel Spaß hat er wahrscheinlich noch nie bei einem Spiel gehabt. Und da war die Review schon etwas irreführend, denn das wirkte dann so, okay, das ist ja so Trash, wie es sein muss. Okay, das mag vielleicht technische Schwächen haben oder mag irgendwie ein bisschen kaputt sein und dann, ne? Aber die Story ist super und diese ganzen Twin Peaks-Vergleiche sind auch total super und es ist halt auf eine so sympathische Art schlecht, dass man die Schwächen in dem Spiel gerne übersieht. Und dann hat Michi bei uns sich das gekauft gehabt und das liegt für heute noch eingeschweißt bei ihm auf dem Schrank, die Xbox-Version. Und dann wollten wir das immer spielen und dann jetzt 3 Jahre später mal gesagt, okay, jetzt kommt dann auch schon bald der Director's Cut, dann spielen wir doch das, weil dann sind vielleicht noch weniger Schwächen drin und dann ist es vielleicht insgesamt noch besser. Aber das war einer der größten Fehler, den wir je gemacht haben.
Ja, leider. Man muss dazu sagen, dass also das technische Niveau, was ja sowieso schon so niedrig ist, das ist so derart im Keller von der Grafik und so weiter, dass es völlig außer Konkurrenz ist.
Das schaut aus wie ein PS2-Spiel. Kann man
es ganz schaut schlechter aus als die meisten PS2-Spiele.
Okay, richtig,
ist vielleicht,
richtig.
Es schaut, also ich weiß ja nicht, es schaut aus wie ein, es schaut nicht mal aus wie ein schlechtes PS2-Spiel in HD, sondern es wirkt nicht mal HD-mäßig, sondern es schaut unfassbar schlecht aus, in jeglicher genau. Hinsicht.
Also es ist wirklich, sowas hat man noch nie gesehen. es ist wirklich so, also ein ganz früher Dreamcast-Titel. Ich glaube, so in diese Richtung bewegt sich das irgendwie. Könnte man sich vielleicht so vorstellen, das ist halt so weit weg, da kann man ja, wenn man heute sagt, oh, die Grafik ist ja schlecht irgendwie, dann reden wir über so Spiele, die ja eigentlich doch noch ganz in Ordnung aussehen. Aber Deadly Premonition ist wie, als hätte das eine Zeitreise gemacht. Als wäre das irgendwie in die TARDIS gefallen und durchs Wurmloch geflogen und wäre dann irgendwo anders aufgetaucht. Weil man kann sich kaum vorstellen, dass ein Spiel, das so aussieht, heute noch auf den Markt kommt.
Es schwankt aber ein bisschen. Also ich finde, es gibt wenige Dinge, die im Spiel brauchbar aussehen, aber die sehen dafür ganz nett aus, manche unfreiwillig. Zum Beispiel jetzt so, also die Gesichter und Lippensynchronen kann man total vergessen. Aber bei manchen Gesichtern haben sie es halt dann doch geschafft, so eine gewisse Persönlichkeit ins Gesicht reinzubringen. Jetzt bei dem Hauptdarsteller Francis York Morgan zum Beispiel oder bei der Polizistin Emily, da können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen, wer das alles genau für Personen sind. Und auch was die Animationen angeht, zum Beispiel hat York, also der Hauptdarsteller, der FBI-Agent, den man spielt, der freut sich manchmal im Spiel über gewisse Situationen und dann kriegt er so ein total beschissen animiertes Lächeln, was aber so albern aussieht, dass man sich jedes Mal wieder freut, wenn man das sieht, weil das so ein komisches, cooles Lächeln ist irgendwie.
Aber was er hat auch immer dieses, dass er sich so ans Revers vom Jackett tippt, wenn er
genau, irgendwie Genau, er so klopft überlegt. Sich so da oben hin und so.
Ich habe mir dann auch überlegt.
Ich hätte das schon bei ein paar Leuten gesehen, dass die auch beim Nachdenken inzwischen hier oben sich so hintippen.
ja, aber ich finde auch nicht nur die Grafik, sondern auch jetzt nicht nur die Gesichter, sondern auch so das Ganze, wie das inszeniert ist, ist teilweise, dass man sich denkt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also allein die können wir mal verlinken, diese Frühstücksszene, wo man in diesem Hotel dann das erste Mal frühstückt und dann sitzt man in so einer Totalaufnahme an so einem riesigen, gigantischen Tisch. Und dahinter ist so eine ganz matschige Grafik von so einem großen Fenster. Und dann unterhalten sich die Besitzerin des Hotels und dieser Kommissar da, oder FBI-Agent, führen ein völlig absurdes Gespräch. Und dazu kommt eine absolut quälend grausame so Musik, so ein komisches Pfeifen und so. Und, genau.
Und das war ja die Szene, die in dieser Destructoid Review, soweit ich weiß, verlinkt war. Und die haben wir uns damals angeguckt und alle so, boah, wie geil ist denn das? Das ist so unfreiwillig komisch oder so vielleicht auch gewollt, bizarr. Das muss ja super sein. So wie eben die Twin Peaks-Serie damals auch teilweise völlig hirnlos. Oder man wusste genau gar nicht, was wollen die denn jetzt damit sagen? Aber es muss Absicht sein. Und diesen Eindruck hatte Deadly Premonition anfangs eben auch. Aber dann stellt man relativ schnell fest, dass diese Szenen extrem selten sind und dass der ganze Rest vom Spiel eben extrem häufig ist und dass der genau der Teil ist, den man einfach eigentlich nicht machen will die ganze Zeit und nicht ertragen kann. Mhm. Aber vielleicht gehen wir mal kurz auf die Geschichte und den Hintergrund ein. Was ist denn der Deadly Premonition genau?
Du hast jetzt ja schon Twin Peaks angesprochen, also die legendäre Serie von David Lynch, die so ein bisschen als Wegbereiter und die auch so viel vorhergenommen hat, was moderne Serien auch so ausmachen. Und ja, im Prinzip ist das Setting ein ähnliches. Also es gibt in einer kleinen, verschlafenen Stadt in diesem Pacific Northwest, also das ist so die Gegend Washington State, Seattle da oben, gibt's einen Mord, der ja so ein bisschen merkwürdige Züge trägt. Also ich will jetzt nicht zu viel verraten, um es nicht zu spoilern. Und
man
dann
kann, glaube ich, von einer Art Ritualmord sprechen. Also er hat gewisse Merkmale, die auf einen rituellen Mord hindeuten. Wird ein junges Mädchen ermordet namens Anna Graham.
Ja.
Ja, genau. Ja, mach ruhig weiter.
Achso, okay. Ich dachte, du wolltest jetzt was sagen.
Ich wollte das nur noch ein bisschen
ausführen. Anreichern, ja. Genau. Und dann kommt man da als FBI-Agent aus der Stadt hin und soll eben diesen Mord da untersuchen. Und dann ist halt das Typische, was man immer so hat, dass man da hinkommt, dann ist der örtliche Sheriff und der ist immer so ein bisschen abweisend. Also das hat man ja schon in 1000 Filmen und Serien gesehen. So dieses, wir hier bei uns auf dem Dorf, wir halten zusammen und wir können unsere Sachen noch alleine lösen und wir brauchen hier keinen Azi-Fazi-Schnösel-FBI-Agent aus der Stadt.
Was übrigens bei Twin Peaks damals total cool war, weil ich glaube, damals gab es das Klischee auch schon, dass der FBI-Agent, der Schnösel aus der Stadt kommt und den Landpolizisten erklären will, wie es geht. Und bei Twin Peaks ist es ja genau umgekehrt. Da kommt der FBI-Agent in die Stadt und lernt den Sheriff kennen und die verstehen sich sofort super. Mhm. Und der Sheriff sagt von vornherein klipp und klar, hör mal, brauchen wir gar nicht drüber sprechen, du hast hier das Sagen so. Und ab da ist das Thema beendet. Also da gab es nie irgendwelchen Beef, soweit ich das mich noch erinnern kann. Das ist eine Weile her, dass ich es gesehen habe, aber ich glaube, da gab es nie irgendwie Ärger, wer denn hier die Kompetenzen hat und wer nicht.
Ja, das stimmt. Aber der Agent hatte auf jeden Fall aber schon so eine Faszination für das ganze Dorfleben irgendwie so gehabt. Ja. So. Also ganz besonders, also was jetzt in Deadly Premonition super präsent ist, ist halt der Kaffee. Deswegen vorhin auch dieser Hinweis. Der Agent aus Twin Peaks, der liebt den Kaffee. Also es gibt diese exzessiven Szenen, die er Kaffee trinkt. Das ist ein damn fine cup of coffee. Und das sind, kann man auf YouTube auch mal nachschlagen. Da gibt's zahlreiche Clips dazu. Und das ist auch so verbunden mit der Mentalität der Leute und so weiter. Er genießt das richtig. Für ihn ist das fast wie Urlaub, ne? Obwohl er da diesen Fall irgendwie auflösen muss. Für ihn ist das was komplett Neues. Raus aus der Betonwüste, raus aus der Stadt, raus aus diesem ganzen Stress und so. Und er genießt das richtig. Und bei York ist es andersrum, ne? Er wird wirklich, er hat eigentlich mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun haben. Er kommt da hin und hält die alle für Hinterwäldler und die auch alle mal so für so ein bisschen blöd und wird aber im Laufe des Spiels schon so ein bisschen zum Besseren belehrt.
Das finde ich gar nicht. Ich finde, er wundert sich jetzt nicht groß, dass das alles so Hinterwäldler sind. Man merkt schon, dass die beiden Charaktere insofern sehr ähnlich angelegt sind, weil beide Agenten auf Methoden zurückgreifen, die wahrscheinlich beim FBI nicht unbedingt viel Anklang finden, von denen sie aber selber total überzeugt sind und die auch immer funktionieren. So, es gibt bei Twin Peaks recht früh so eine Szene wie Kyle MacLachlan heißt der Schauspieler, Dale Cooper heißt der Agent, anhand von so einer merkwürdigen, angeblich tibetanischen Ritualzeremonie, was auch immer, indem er Steine auf eine Flasche wirft, versucht irgendwie auf den Täter zu kommen, beziehungsweise den möglichen Verdächtigenkreis irgendwie einzugrenzen. Mhm. Und das ist da alles ganz normal. Und auch die Leute in der Stadt, die so, ja, okay, ist das jetzt eine komische Methode, aber wird schon passen und ist schon in Ordnung. Und bei York ist es ja ähnlich. Er redet die ganze Zeit mit seinem imaginären Freund namens Zack, wo man nie genau weiß, ist es jetzt ein eingebildeter Freund oder ist es der Spieler selbst, also man selber? Oder wer auch immer das ist, aber das ist alles so, York ist auch dem Spieler immer so zwei Schritte voraus, so ja, alles klar, da weiß ich jetzt schon, was los ist. Und dann ist es aber auch immer genauso, wie York sich das vorstellt. Zumindest, soweit ich das jetzt gespielt habe.
Mich hat dieser Zack so ein bisschen an die Diane erinnert, weil bei Twin Peaks ist ja immer so, genau. Da redet er immer mit der Diane in sein, was ist das, so ein Tonband, so ein Aufnahmegerät.
Genau, so ein,
Und das ist wohl seine Assistentin, Sekretärin in der Stadt und der schickt er dann immer diese Tonbänder, aber die taucht nie auf und man weiß eigentlich auch nie, ob sie wirklich gibt. Also es wird nie aufgeklärt, ob die jetzt wirklich so existiert. Und das hat mich auch mal so dran erinnert, weil er ja auch immer so redet und sagt so, ja, also Zack, was hältst du denn jetzt davon? Oder vielleicht sollten wir wirklich mal mit dem Typen an der Tankstelle reden, der hat irgendwas zu verbergen und so. Also das ist auch so ein bisschen so eine Methode, um dem Spieler so dahin zu drücken, was er jetzt als nächstes machen soll.
Ja, und das ist vor allen Dingen, das Witzige ist ja, das macht er ja wirklich vor allen Leuten. Also er unterhält sich dann mit zwei, drei Polizisten und dreht sich dann auf einmal so zur Seite und redet dann irgendwie so abseits und beachtet die anderen überhaupt gar nicht so. Das ist halt wirklich, und das scheint die Menschen auch nicht allzu sehr zu wundern. Das wird dann einfach so hingenommen irgendwie. Mhm. Die gucken dann zwar so ein bisschen so, was macht er jetzt da? Aber okay, da wird dann, das wird schon richtig sein, was er da macht. Und es ist immer so, also dieser Zech-Charakter, also wenn er das macht, das ist immer so kurz davor, die vierte Wand zu durchbrechen. Aber es wird nie getan. Also es wird nie irgendwie, also man weiß zwar so als Spieler, ich bin da jetzt irgendwie angesprochen, ich werde da jetzt auf diese Weise involviert und mir werden auf diese Weise natürlich auch so ein paar Wegweiser gegeben, was ich vielleicht als nächstes machen soll. Aber es wird jetzt nie irgendwie so getan, als wäre das ein Element, was dann so außerhalb des Spiels so rausragt, sondern gehört immer noch zum Charakter von diesem FBI-Agenten mit dazu.
Es gibt an einer Stelle, da interessiert sich die Polizistin Emily, die eine extreme Ähnlichkeit mit Naomi Watts hat, was dann auch wieder den Schluss zulässt zu den David Lynch-Filmen. Wer weiß, ob die an Naomi Watts in Mulholland Drive angelegt war von der Optik. Und die interessiert sich an einer Stelle im Spiel sehr dafür, wer Zack ist. Und dann kommt es zu einer ziemlich kuriosen Szene, weil York dann Zack quasi als Nebenbuhler irgendwie wahrnimmt. Also York zeigt nie besonders aktiv Interesse, jetzt eine romantische Beziehung zu der Polizistin einzugehen. Mhm. Aber der vermasselt an dem Abend auch ungefähr alles. Also er ist jetzt nicht unbedingt der größte Gentleman, aber er sagt dann am Ende, spricht er mit Zack und sagt so, ah, anscheinend interessiert sich Emily sehr für dich. Hm, nicht, dass wir uns da jetzt in die Quere kommen und so. Ja, das könnte jetzt unsere Beziehung aber ganz schön beeinträchtigen. Mhm. Das ist dann genau. Irgendwie ganz merkwürdig.
Ja, das ist eine ultra merkwürdige Szene. Also die gibt dann nachher Sinn, wenn man das Ende dann schon kennt, dann macht das alles, also am Ende macht das alles Sinn. Aber
ja, ist das denn so?
Ich fand schon, aber wie gesagt, ich kann jetzt nichts verraten, dass, was jetzt irgendwie wieder, worauf das hinausläuft, aber ich habe schon das Gefühl, das macht Sinn. Und
dem kann ich beipflichten, ja. Also ich finde, wenn man es, wenn man dann 1 und 2 nochmal zusammenzählt und dann nochmal zurückblickt, das ist eins der wenigen Spiele, die dann, wo du merkst, so jedes Puzzleteil gehört irgendwie zusammen. Und es gibt dann alles ein großes Ganzes.
Das freut mich sehr, weil das Spiel es einem unglaublich schwer macht, weiterspielen zu wollen, wenn da nicht die Story wäre, bei der man dann das Gefühl hat, okay, ich mach's jetzt aber auch nur der Story wegen, weil ich das Gefühl habe, dass das einzige Element im Spiel ist, bei dem sich jemand was gedacht hat.
Absolut. Also ist genau das ist das Einzige, was mich weitergetrieben hat, war die Story, weil das Spiel ist teilweise so grauenhaft, also und auch so riesig. Also du hast ja da, man muss sich vorstellen, das ist halt so Open World. Also du hast diese kleine Stadt, aber dann hast du ganz viel, irgendwie kannst du noch in den Wald raus, dann hast du irgendwie draußen das Sägewerk und hier noch und da kannst du noch in den alten Park und zum Friedhof fahren. Und das ist alles so gigantisch weit weg. Also du fährst halt teilweise wirklich irgendwie 10 Minuten einfach durch so eine hässliche grüne Texturmatsche, bis du zum nächsten Einsatzort kommst.
Was es den Zuschauern beim Let's Play echt nicht einfach macht, weil normalerweise sind unsere Let's Play-Folgen immer circa so 15, 16 Minuten ungefähr. Und es kommt halt vor, da steigst du am Anfang der Folge ins Auto. Und die Folge besteht aus einer Autofahrt. Weil es eben so lang dauert, wenn du dich zweimal verfahren hast, weil auch die Automap, beziehungsweise nicht Automap, sondern die Karte von der Landschaft, ich habe noch nie eine Karte gesehen in einem Spiel, die man reinzoomen kann, was völlig unnötig ist, aber ja, nicht rauszoomen kann. Das heißt, du hast keine Ahnung, wo du hinfährst meistens. Ja,
du hast nur in der Welt hast du so einen roten Pfeil, der irgendwie, aber manchmal verfährst du dich halt wirklich, weil der rote Pfeil dann irgendwie woanders ist und du fährst, aber scheiße, jetzt bin ich hier irgendwie in so eine Sackgasse reingefahren und komme hier gar nicht weiter. Und
genau, der zeigt halt an, so, ah ja, das Ziel ist 9 Kilometer im Norden. Dann geht dir noch das Benzin aus und
genau.
Dann fährst du also grob Richtung Norden und kommst halt dann sonst wo raus, auf der anderen Seite vom See und auf der anderen Seite vom Wald und das ist Wahnsinn.
Ja, also das war auch wirklich, das hat mir alles auch keinen wirklichen Spaß gemacht. Und dann hast du auch so dieses, was man so aus japanischen Spielen ja besonders kennt, oder jetzt Animal Crossing zuletzt, dass du eine Uhrzeit hast, also eine Echtzeit, die läuft. Also beziehungsweise nicht eine Echtzeit, aber du hast halt eine Tages- und eine Nachtzeitwechsel und alles. Und dann ist halt oft so, dass du eben um 22 Uhr irgendwo hinkommen musst, um da irgendwie einen zu treffen, den du verhören musst. Und dann ist halt manchmal ist jetzt halt irgendwie 10 Uhr, also früh. Und dann musst du halt den ganzen Tag irgendwie rumbringen. Oder du kannst dich halt schlafen legen. Wie bringt man den
Tag rum in Deadly Premonition? Mit Rauchen. Das ist, du kannst entweder schlafen, dazu musst du aber erstmal ins Hotel oder irgendwo hin, wo ein Bett ist, oder du rauchst einfach und dann steht York halt 12 Stunden da und quarzt eine nach der anderen.
Ja, und aber ihr habt verpasst, das Hotel irgendwie zu erwischen, ne? Wenn ihr nämlich nach den Öffnungszeiten da seid, könnt ihr nicht mehr dort schlafen, dann müsst euch irgendwo.
Nee, das Hotel hat immer auf, aber die Geschäfte und so haben.
Ja, aber wenn du kein Benzin hast und nicht dahin
kommst. Ja, stimmt. Das ist schwierig, ja. Und dann stehst du halt irgendwo in der Landschaft, hast kein Benzin und dann ist halt aus der 10-Minuten-Fahrt, hast du halt eine halbe Stunde Fußmarsch, bis wieder irgendwas kommt. Und,
ja, und vor allen Dingen nachts geht ja auch, je nachdem, in welcher Nacht man sich befindet, geht ja auch so ein bisschen die Sau ab. Weil dann irgendwelche Kreaturen dann so auftauchen, so ganz merkwürdige Dinger, so Riesenhunde und sowas, die dich sofort töten. Ich hab gar nicht gesehen. Hast du gar nicht gesehen?
Nee, noch keine Riesenhunde. Bisher waren es immer nur die komischen Zombies mit der langsamen Sprache, wo wir uns immer noch nicht genau sicher sind, was die eigentlich sagen.
Ja, die sagen immer so, don't kill me.
Don't kill me, aber wir glauben, einer sagt doch immer Jürgen. Und einer ist John Lennon und sagt die ganze Zeit, don't let me down. Aber
ja, also es ist ganz komisch. Es hört sich wirklich an, als ob man halt einfach was Englisches genommen hat und hat es halt irgendwie so ein bisschen durch einen Verzerrer gejagt und spielt halt auf irgendwie Viertelgeschwindigkeit ab. Und dann haben die sich, hat sich der japanische Entwickler gedacht, ja gut, das versteht dann eh keiner. So. Und, aber es hört sich halt wirklich ganz, ganz merkwürdig an. Und
was die Warterei noch extra albern macht, ist die Sache, dass York auch, sag ich mal, Körperfunktionen hat. Das heißt, er wird müde, er kriegt Hunger und er
stinkt.
er stinkt. Das heißt, wenn man mal 12 Stunden da gestanden ist und nur geraucht hat, Raucher kennen das, man stinkt halt irgendwann und das deutet sich in Deadly Premonition damit an, dass dann auf einmal so eine riesengroße Wolke aus Fliegen um York rumfliegen, die aber auch niemand bemerkt.
Ja.
Was dann in so Story-Sequenzen total albern ist, wenn der York mit der Fliegenwolke irgendwie ins Café reingeht und mit den Leuten quatscht und keinen stört. Ja,
und vor allen Dingen sein Bart wächst ja auch, ne? Du kannst
stimmt,
ja
der Bart wächst. Der schaut übrigens mit, wenn der Bart so halb ist, dann sieht er aus wie Michi, so ein bisschen.
Stimmt. Ja, aber das ist auch irgendwie total merkwürdig. Diese Funktionen haben überhaupt gar keinerlei Sinn. Die sind einfach da. So, aber du kannst halt dadurch verhindern, indem du einfach ab und zu mal einen neuen Anzug anziehst und den alten in die Reinigung gibst oder dich eben rasierst. Und du kannst dich aber auch überall rasieren. Also du musst halt nur mal, es gibt immer so Orte, findest du dann einen Koffer und ein Waschbecken und da kannst du dich dann rasieren und speichern an Telefonen. Und es ist halt, manchmal bist du halt einfach in so einer Albtraumsequenz drin. Also das ist ja auch so ein Aspekt, den haben wir noch gar nicht angesprochen, dass das Spiel immer so wie bei Silent Hill, es wechselt immer offenbar zwischen zwei Dimensionen. Also das ist ja auch wieder irgendwie eine Mischung aus Silent Hill und Twin Peaks, dass es offenbar irgendwie so eine Geisterdimension gibt mit so bösen Dämonen und die normale Welt. Und die beeinflussen sich irgendwie so gegenseitig und die anderen, ja, weiß ich nicht. Es ist immer nicht ganz klar, ob die anderen Charaktere das kennen, das wahrnehmen oder ob nur du derjenige bist, der das in dieser Geisterdimension sieht oder ob das allen bekannt ist, dass das so ist, dass es da einfach eine zweite Dimension gibt. Also es ist irgendwie immer ein bisschen merkwürdig. Michi, wie hast du das eigentlich gesehen? Micha, Entschuldigung.
Das wird ja auch nie so richtig aufgeklärt, aber mir ist schon aufgefallen, dass York in dieser Paralleldimension, sag ich mal, so ein bisschen auf Touren auch kommt, ne? Weil es gibt da ja auch diese Profiler-Sequenzen. Das heißt also, da kommst du manchmal an so Orte, wo ein Mord geschehen ist und so, und dann setzt er so die ganzen Bilder und Sequenzen zusammen. Und du hast ziemlich viel Progression in diesen Albtraumwelten. Das ist auch, also, aber das wird nie so richtig geklärt. Also es könnte sein, dass es irgendwie Teil von Yorks Fantasie ist. Es könnte aber auch sein, dass es tatsächlich Teil dieser Spielrealität ist. Das wird nie so richtig aufgeklärt. Ja. Aber du kommst dann halt wieder und tauchst an so Orten, dann, also gehst dann halt ganz normal aus einem Gebäude raus, wo jetzt gerade diese Albtraumgeschichte drin war. Und ich glaube schon, dass da so ein Scientee-ähnlicher Bezug hergestellt ist. Also dass du etwas siehst, was andere nicht sehen können.
Ja, aber es ist halt dann absurd, weil du bist dann in so einer Albtraumwelt drin, kämpfst gegen Dämonen und alles ist verrostet und dunkel. Und dann findest halt ein Zimmer und sagst dir, ah gut, dann erstmal rasieren, neuen Anzug anziehen und eine Runde aufs Ohr hauen und speichern. Also wo man sich dann denkt, so, das ist doch nicht das Erste, was ich jetzt denken würde, wenn ich in der Dämonenwelt wäre, dass ich sage, aber Hauptsache der Anzug muss sitzen.
Aber York nimmt das ja auch schulterzuckend hin mit der Dämonenwelt. Er sagt ja nie irgendwie so, oh, was ist denn jetzt hier los, wieder komische Dämonenwelt, sondern so, naja, er betritt halt ein Gebäude, in dem irgendwas ist, dann gibt's in dem Gebäude 3 Hinweise, die man finden muss, aber um die 3 Hinweise zu kriegen, naja, dann ballert er sich halt mal durch völlig unlogische, ewig gleiche graue Gänge. Da ist so dieses Sägewerk ziemlich am Anfang vom Spiel und es ist ein sehr, sehr großes Gebäude mit sehr, sehr vielen Gängen, aber es ist halt ums Verrecken kein Sägewerk, sondern es ist eigentlich nur ein 4-stöckiger Keller, wo immer gleiche graue Gänge drin sind, wo einem dauernd diese Zombies entgegenkommen. Und mehr ist es nicht. Und irgendwo am Ende oder in den größeren Räumen findet man dann jeweils einen Hinweis. Wird nie in Frage gestellt oder warum das oder ob das irgendwie eine Logik hat oder so.
Es geht darüber hinaus. Also er nimmt das ja nicht sogar nur mit dem Schulterzucken wahr, sondern er freut sich ja richtig gehend darauf. Also er sagt ja immer so, Zack, they're already here oder sowas. Und dann, weil er irgendwie weiß schon, okay, wenn ich jetzt in diese Dämonenwelt gehe, werde ich da jetzt weitere Hinweise finden, die mich bei der Aufklärung des Mordes unterstützen werden oder mir entscheidende Hinweise darauf, den Mörder geben. Und also ich habe schon immer das Gefühl, er sucht auch bewusst diesen Kontakt in diese Dämonenwelt, weil er dort die entscheidenden Hinweise vermutet oder weiß.
Ja, das würde halt so ein bisschen vielleicht die Vermutung bestärken, dass es halt doch ein Teil von ihm irgendwie ist, ne? Vielleicht ist das so seine Art der Gedankenbewältigung des Arbeitsprozesses, den du dann halt so in dieser ganz surrealen Welt irgendwie siehst. Das sind ja auch immer Orte, die es halt auch tatsächlich gibt. Ne? Also das Krankenhaus zum Beispiel ist dann am Ende auch irgendwie so eine Alternativwelt und diese Orte sind ja auch nie richtig logisch aufgebaut, sondern es sind dann irgendwie so Räume hintereinander gereiht, die gar keinen Sinn ergeben. Ne? Ihr habt ja gerade gesagt, das Sägewerk macht keinen Sinn und so ist die Albtraumwelt immer. Also sie macht nie richtig Sinn. So, sie ist halt wirklich wie so ein Traum.
Dann ist es aber zumindest bis zu dem Punkt, wo es wir gespielt haben, überhaupt nicht irgendwie im Spiel verankert, sondern dann könnte man jetzt mal argumentieren, ob das nicht einfach nur irgendeine Methode war von den Spieldesignern, dass man auch Kämpfe und irgendwie Action in dem Spiel unterbringt. Angeblich, also das hat mich im Jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, war ja zum Director's Cut ursprünglich wohl mal geplant, den ganzen Actionanteil extrem einzudampfen und das ganze Spiel mehr zu einem Adventure zu machen. Was ich sehr befürwortet hätte jetzt im Nachhinein, aber hätte dem Spiel wahrscheinlich ganz gut getan, wenn diese Action nicht drin wäre, weil die ist mit fast neben dem Autofahrten mit Abstand der spielerisch ekelhafteste Teil im ganzen Spiel. Man quält sich dadurch und hofft nur, jetzt bald einen Hinweis zu finden, damit es endlich rum ist und die Story wieder weitergeht, weil es überhaupt keinen Spaß macht.
Ja, ich habe da so ein etwas gespaltenes Verhältnis zu dieser ganzen, also zu der Schlechtigkeit des Spiels. Also so rein objektiv betrachtet und wenn ich mich so einen Schritt zurücktrete, dann bin ich da der gleichen Meinung wie viele Kritiker. Das ist halt tatsächlich etwas, man glaubt kaum, dass heute so ein Produkt mit diesem Produktstandard, sage ich mal, tatsächlich noch erscheint und es legt den Spieler sehr viele Steine in den Weg. Also die Steuerung ist ja wirklich extrem umständlich, gerade wenn man versucht zu zielen und viele und andere Dinge.
Move übrigens viel besser in der PlayStation-Version.
Ja, tatsächlich. Interessant. Ja. Also ich habe es jetzt nur mit dem Controller gespielt und es war teilweise, also es war gerade zu Beginn, bin ich gar nicht so mit klargekommen. In einer Zeit ging's. Und das ist auch so ein bisschen dieser Leitspruch gewesen. Ich habe mich wirklich dran gewöhnt, an dieses Niveau des Spiels. Ich finde, diese schlechte Grafik und diese behäbige Spielmechanik und das Ganze drumherum, das ist schlecht, aber es gibt dem Ganzen auch so einen spröden Charme. Und irgendwie trägt es zu diesem merkwürdigen Charakter des Spiels bei. Also man könnte sich gar nicht vorstellen, wie das Spiel gewesen wäre, wenn das alles total super ausgesehen hätte. Wenn das jetzt alles auf einem Niveau von The Last of Us oder so gewesen wäre, dann hätte das wahrscheinlich eine ganz andere Wirkung auf uns. Aber so kommt uns das alles so furchtbar skurril vor und so. Wir schütteln den Kopf, sind aber dann irgendwie auch wieder so fasziniert und sagen, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Und das in dieser Form, das gibt dem Ganzen irgendwie was. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, kann ich nicht ganz unterschreiben, weil ich mich eigentlich sehr gefreut hatte auf das Spiel und dachte mir so, naja, gut, klar ist es Trash und wir haben, weiß Gott, schon andere Trash-Spiele gespielt, Into the Dark und was auch immer, die auch technisch einfach nicht ausgereift waren, aber irgendwie ging es dann doch und da war der Trash-Faktor einfach so hoch oder der Spaß-Faktor, dass das Trashige nicht ganz so schlimm war. Und bei Deadly Premonition sind einfach die interessanten Sequenzen so weit voneinander weg, die Story-Sequenzen, und so getrennt durch diese unfassbar nervigen Kampf- und Fahrsequenzen, dass es wirklich schwer ist. Und wir hatten jetzt schon mehrmals beim Let's Play den Punkt, dass wir gesagt haben, so klar ist die Story interessant, aber es ist echt ein harter Brocken und es macht einfach die meiste Zeit überhaupt keinen Spaß und das können wir uns auch nicht recht schön reden. Also ich will mir gar nicht vorstellen, wie gut das Spiel wäre oder wie cool das wäre, wenn alles, was mies dran ist, wenn es, sag ich mal, nur um 50% besser wäre. Also wenn das irgendein Team gemacht hätte, die schon mal vorher ein Spiel entwickelt haben oder irgendwas, weiß ich, aber das ist schon wirklich anstrengend. Und ich kann da auch nur warnen, klar, es ist ein total interessantes Spiel und die Story ist es vielleicht wert, aber wer Deadly Premonition spielen will, dem muss klar sein, dass es den großen Teil des Spiels ein richtig, richtig technisch und handwerklich unfassbar schlechtes Spiel ist.
Auf jeden Fall, ja, das muss man. Also, am besten ist, man verschafft sich da wirklich mal einen Eindruck. Und ich glaube, auch selbst das kann es ja nicht so richtig wirklich widerspiegeln, wenn man ein Video sieht, weil man spielt es ja nicht, man hat es ja nicht in der Hand so. Also auch die Art, wie sich das ganze Spiel irgendwie anfühlt, ist ja unheimlich behäbig. Aber was dann sind dann wieder so Sachen drin, wo du dich fragst, wenn sie es jetzt ein bisschen feiner geschliffen hätten, also wenn der Produktionsstandard größer gewesen wäre, hätten es wahrscheinlich einige Ideen gar nicht erst in das Spiel geschafft. Zum Beispiel gibt's ja dieses Anglerspiel.
Oh ja.
was so eine verrückte Idee ist, du stellst dich dann an den See und angelst. Und dann tut sich dir plötzlich so eine Art Casino-Spiel auf, wo du dann so im Roulette, da werden dann so Symbole durchgescrollt und dann musst du eine Taste drücken, damit das anhält. Und dann kannst du bestimmte Gegenstände aus dem See rausangeln. Und das sind dann manchmal irgendwie, manchmal hast du einfach eine Niete und du angelst nichts raus, einen Schuh oder so. Manchmal aber halt dann auch irgendwie so Ressourcengegenstände, also Medipacks oder irgendwelche Waffen und sowas. Alles. Und das Ganze ist so out of place, also so offbeat, das hätte es wahrscheinlich gar nicht ins Spiel geschafft, wenn ein Produzent da jetzt hergegangen wäre und hätte gesagt, nee, ist ja eine nette Idee, aber das passt halt nicht rein, das macht die Atmosphäre kaputt. Aber du das hast halt, das ganze Spiel ist voll von solchen Sachen, der Bartwuchs und diese ganzen Kleidungsgegenstände, die Körperfunktionen und so, die wären ja nicht drin, wenn das Spiel halt mehr Geld gekostet hätte.
Siehst du, das Angeln, das haben wir so noch gar nicht erlebt, weil wir haben einmal versucht zu angeln und das war in der Session, die wir mit Move gespielt haben.
Ja.
Und da ist das dann auch so ein Fehler. Erst wollte man sich so, weil man es aus Zelda noch kennt, so, ah ja, geil, die Angelroute mit dem Move-Controller auswerfen und das funktioniert auch. Und dann beißt aber der Fisch an oder was auch immer gerade anbeißt und dann musst du aber den Stick hin und her wackeln. Hm. Und das funktioniert aber nicht. Also du kannst den Move-Controller hin und her wackeln, das bringt nichts. Du kannst auch den Stick auf dem Navigation-Controller, also in der linken Hand, hin und her wackeln, das bringt aber auch nichts. Und du kommst aber da auch nicht raus. Das heißt, sobald du mit Move das Angelspiel gestartet hast, zumindest war es bei uns so, kommst du aus dieser Sequenz nicht mehr raus, sobald jemand angebissen hat, weil es keine Möglichkeit gibt, das alles abzubrechen. Du kannst auch nicht irgendwie mit Start oder mit, was weiß ich, Dreieck oder mit irgendeiner Taste oder Kreis dieses, ja, nee, dann gebe ich halt auf, dann hole ich den Fisch jetzt halt nicht raus und du kommst da einfach nicht mehr raus.
Aber irgendwann reißt halt doch die Angelschnur.
Ja. Irgendwann reißt die Angelschnur, dann kommst du automatisch raus. Aber es gibt auch keine Möglichkeit, diesen Fisch da rauszuholen mit dem Move. Zumindest haben wir sie nicht gefunden.
Vielleicht aber es gibt tatsächlich eine Sequenz später, eine Story-Sequenz, wo du einmal angeln musst. Also man kann das Angeln irgendwie größtenteils ignorieren, aber es gibt wirklich kurz vor Ende dann nochmal eine, da musst du was angeln, um was bestimmten Gegenstand aus dem Wasser zu holen. Und boah, da haben wir auch lange mit rumgeärgert, weil ich auch gar nicht verstanden habe, wie das Angeln funktioniert richtig so. Weil es wird auch nicht erklärt. Was ist einfach so, ja, mach das mal. Und dann habe ich nie verstanden, was muss ich? Muss ich jetzt am Stick rütteln, damit was anbeißt? Oder weil manchmal vibriert auch der Controller und dann habe ich verstanden, ah, okay, offenbar, wenn es vibriert, muss man den irgendwie so halten, dass er irgendwie im richtigen Winkel dann irgendwie und dann muss ich so dran hochziehen. Oder also ich habe ewig gebraucht und dann auch dann muss man sich unten die Reihenfolge merken, dass man sich so merkt, ah, okay, ungefähr so, wenn ich drücke, 3-4 Stellen dahinter hält er dann an. Und wenn ich das treffen will, muss ich mir ungefähr die Reihenfolge auswendig lernen von diesen Gegenständen, weil die wiederholen sich immer wieder so einen bestimmten Rhythmus. Und dann muss ich ungefähr sagen, ja, okay, wenn jetzt das Gesicht von Emily kommt und ich dann drücke, dann wird es wahrscheinlich ungefähr da anhalten, wo ich es dann haben will. Und war wirklich eine grauenhafte Spielsequenz. Ich war auch froh, dass die vorbei war und dass ich es dann nicht mehr weitermachen musste. ja, und wir haben jetzt noch gar nicht über die Nebenmissionen geredet, weil die waren auch so, also es muss ja wohl Berge von Nebenmissionen geben. Also man sieht im Menü, wenn man irgendwie eine geschafft hat, steht dann so, ja, du hast dann irgendwie Nebenmissionen 12 von 180 erfüllt oder so. Aber ich habe viele davon überhaupt nicht gefunden, weil ich glaube, die muss man wirklich aktiv irgendwie in der Welt suchen. Und bei mir war dann immer das Problem, ich war dann wahrscheinlich zur falschen Uhrzeit da und dann war die gar nicht erst möglich. Und also ich habe ganz, ganz wenig Nebenmissionen gemacht.
Es gibt laut Menü 50, glaube ich, und wir haben noch keine, also wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte des Spiels und wir haben noch keine einzige gefunden, geschweige denn gemacht, was damit zu tun haben kann, dass wir einfach unfähig sind, die zu finden. Aber das Spiel bietet dir das aber auch überhaupt nicht an. Also das Spiel sagt dir nicht einmal, dass es sowas wie Nebenmissionen gibt. Und klar haben wir jetzt in der Spielwelt auch mit irgendwelchen Leuten geredet, die wir irgendwo getroffen haben, was dann meistens nicht mal normale Dialoge waren, sondern nur dieses typische japanische, wo unten nur so ein Textfenster drin genau. ist, wo auch nie erklärt wird, welche Texte sind denn jetzt vertont und welche nicht. Und es war nicht ein einziges Mal dabei, wo es hieß, ah, siehste, oh, ich habe da einen Auftrag für dich oder so, ich hätte so gern dies und das, magst du mir das nicht mal vorbeibringen? Gar nichts. Also wenn das Spiel jetzt so weiterläuft wie bisher, dann haben wir das Spiel durchgespielt und haben keine einzige Nebenmission auch nur angeboten bekommen oder auch nur rausgekriegt, wo die denn zu holen sind. Und anscheinend gibt's ja ganz coole Benefits dafür. Ja,
die Nebenmission findest du auf der Karte. Also da wird auf der Karte so ein Symbol angezeigt oder irgendwie und dann, wo du weißt, okay, der gibt mir dann der Tankwächter oder so, der gibt mir dann eine Nebenmission. Das Problem ist aber, weil die Karte ja so unendlich schwierig zu navigieren und zu überblicken ist, findet man die auch da oft ganz, ganz selten.
Ja, großartig.
Ja, also manchmal stolpert halt wirklich eher so über diese Mission. Also wenn man jetzt nicht direkt zu den Orten fährt, die man jetzt besuchen muss, weil man da eine Verabredung hat, sondern irgendwie noch ein paar Schlenker links und rechts macht, dann kommt es schon vor, dass dann irgendwie dann plötzlich so Sachen auftauchen, die auf der Karte dann auch nicht verzeichnet waren. So, es geht auch übrigens so für Kisten und so. Also es gibt manchmal auch so Ressourcen, die so oft in der Welt so verteilt sind. Aber das siehst du natürlich so auf der Karte nicht, sondern du musst dann schon aktiv in den Wald reinlaufen und dann mal gucken, was da ist. Manches ist dann ausgeschildert, manches dann aber auch nicht. Also wer sich die Zeit und Mühe macht, da zu erforschen, der wird auf jeden Fall auch fündig.
Lohnt sich das denn von der Geschichte her? Also wenn man jetzt sagt, okay, wenn man die Nebenmissionen nicht gesehen hat, dann hat man einen wesentlichen Teil der Geschichte und der Welt nicht entdeckt oder ist das alles relativ überflüssig?
Teils, teils. Also es gibt so ein paar Nebenmissionen, die bringen halt wirklich nicht viel. Das sind halt nur so die üblichen Sachen, die man aus anderen Spielen kennt, so obligatorische Geschichten. Es gibt aber manchmal auch Events, die sind optional, die tragen dann sehr zur Charakterisierung der Figuren bei. Also ein Beispiel ist relativ früh im Spiel, dass du Wind davon kriegst, dass irgendwie mittags die Polizisten zu einer bestimmten Zeit halt zum Mittag essen. Und du kannst dann so zwischen 12 und 1, sag ich jetzt einfach mal frei aus der Luft, da zur Polizeistation fahren und dich da dazusetzen. Das musst du nicht. Also das Spiel zwingt dich nicht dazu, aber das kannst du machen. Und dann gibt es so Sequenzen, wo die sich am Tisch dann halt unterhalten und du erfährst dann ein bisschen was über die Figuren und über Jörg und über alle anderen, die da beteiligt sind. Und das ist völlig optional.
Okay. Also es malt eher so, du lernst halt auch einige von den Dorfbewohnern, die für die Story eigentlich überhaupt keine Handlung, für die Handlung überhaupt gar keinen großen Beitrag haben. Die lernst du halt so ein bisschen besser kennen. Und da ist auch so dieses Typische, was ja auch wieder so ein Lynch-Ding ist, dass es halt teilweise so ganz verschrobene Charaktere gibt, die irgendwie auch komisch mit dir reden, wo du auch nie weißt, was, will der mir jetzt was sagen oder ist der einfach nur blöd oder was soll denn das? Und die lernst du halt dann kennen darüber. Also das heißt, das trägt dazu bei, dass du so ein bisschen mehr in diese Welt eintauchst, ein bisschen mehr über diesen Ort lernst. Aber die Hauptstory, also der Hauptmordfall, der wird auf jeden Fall auch ohne das funktionieren. Und
genau, der ist davon relativ unberührt. Also wer jetzt mehr wer richtig interessiert ist, ne, wer richtig eintauchen will, für den lohnt sich das schon. Aber man muss dann auch ein bisschen damit rechnen, dass man manchmal auch einfach einen Gegenstand kriegt und fertig irgendwie. Das gehört damit dazu.
Aber wer will denn wirklich in diese Welt eintauchen? Also ich habe jetzt bestimmt 25 Stunden gespielt, bevor ich die Hauptstory durch hatte. Und dann war ich aber auch echt irgendwann froh, dass es zu Ende war. Also
ja, also ich kann das verstehen. Also ich bin da wirklich ganz stark auf der auf Jim Sterlings Seite. Für mich ist das beste, schlechteste Spiel, das ich je gespielt habe. Und ich habe es genossen. Also ich habe am Anfang auch gedacht, so, was ist hier los? Und das Schlimmste war, was ich gar nicht erzählt habe, ist, dass ich ursprünglich ja sogar die alte PlayStation 3-Version hatte, die noch auf Japanisch war. Ich habe mir das Spiel damals importiert und gehofft, das hätte irgendwie englische Untertitel oder so. Aber es war genau andersrum. Also es war englische Sprache, aber alles Japanisch. Und da die Hälfte ja sowieso nicht untergesprochen ist, war es relativ unnütz und habe mich sehr dann über den Release mit englischen Texten gefreut. Und ich hatte genau dieselben Sachen wie ihr, aber dann so nach 4 Stunden dachte ich, geil. Also da hat mir das sehr, sehr gefallen. Aber ich kann es auch nicht wirklich erklären. Das ist so ein bisschen dieser Reiz dass man da sitzt und den Kopf schüttelt und sagt, habe ich das jetzt gerade wirklich gespielt? Habe ich das jetzt gerade wirklich gesehen? So, und das kann ich schwer erklären. Also es ist wie, als würde man sich so einen alten Trashfilm, als würde man sich Plan 9 from Outer Space oder so angucken, wisst ihr? Also so ein Film, der einfach so schlecht ist und der so viele offensichtliche Fehler hat. Also wo Darsteller zwischen den einzelnen Szenen ausgetauscht werden, weil die krank geworden sind und der ist dann einen Kopf größer oder so. Wo die Maske so schlecht ist, aber das Ganze, das ist einfach so, es ist halt out of league irgendwie, ne? Das meine ich mit, es ist so schlecht, dass es dann völlig außer Konkurrenz ist irgendwie. Also es gibt ja so andere Spiele, die sind einfach nur langweilig. Sie sind halt schlecht und langweilig und repetitiv und so. Aber Deadly Premonition hat mich nie gelangweilt, obwohl es halt viele, viele Fehler hatte.
Wobei das ja der eine Unterschied ist zu Into the Dark. Bei Into the Dark zum Beispiel, also jetzt als, wer das nicht kennt, das ist auch ein Trash-Spiel. Kenn ich. Das aber sehr, sehr bewusst auf Trash-Spiel hin entwickelt wurde und dann auch ein bisschen witzig ist. Es ist teilweise fast ein bisschen anstrengend, dieses, hey, schaut's mal, was ich für ein trashiges Spiel bin. Und bei Deadly Premonition ist es gerade anders, weil ich finde, man merkt gerade bei der Geschichte und bei der Charakterzeichnung, dass da sehr viel Mühe reingeflossen ist. Also, dass ich weiß nicht, ob es der Chefdesigner Sveri oder das Team um ihn rum oder die Autoren, dass da richtig viel Arbeit reingeflossen ist, weil das dann doch eine sehr interessante Welt mit sehr interessanten Charakteren ist, die natürlich teilweise 1:1 geklaut sind aus dem Twin Peaks-Universum, aber scheinbar sind alle so Halb-Mystery-Geschichten im pazifischen Nordwesten alle von Twin Peaks geklaut. Bei Alan Wake gibt's halt auch diese typischen Charaktere. Ja, klar. Also es gibt überall die Kellnerin und dann gibt's in einem, bei Twin Peaks gibt's die Log Lady, bei Alan Wake gibt's die Lamp Lady und bei Deadly Premonition ist es die
Pot Lady. Gibt's
auch so eine Lady. Die Pot Lady.
Ja, die hat so einen Topf dabei.
Genau, und das ist halt eigentlich immer der gleiche Charakter und so, und das funktioniert alles immer gleich. Also es ist schon so ein eigenes Genre, was mit Twin Peaks begründet wurde, so diese merkwürdigen Geschichten da in der Gegend. Und das funktioniert bei Deadly Premonition richtig gut. Es ist eben nur so ärgerlich, dass der Rest so gar nicht funktioniert. Beziehungsweise, dass da so viel Mühe drin steckt und man merkt es und das einen so packt und durchs ganze Spiel durchzieht, dass man den Rest gerne übersieht, aber der Rest ist halt trotzdem richtig schwierig. Also ne?
Ja. Er setzt halt auch sehr viel auf Symbolik. Also am Anfang dieser Mordfall, da findet man die und dann sind unter ihr so rote Samen, liegen da so irgendwelche Baumsamen. Und das ist ja auch irgendwie so, ja, sehr, sehr symbolisch doppeldeutig, weil Samen sind ja einerseits so Zeichen für ein Leben, Fruchtbarkeit und ja, werden aber bei ihr irgendwie an der Leiche gefunden, beim Tod. Und Rot ist ja einerseits quasi, ja, kann einerseits für Leidenschaft und Blut stehen, was aber auch wieder für irgendwie Tod und Gewalt steht, aber auch andererseits wieder für so Lebenskraft und das, und dafür spielt er sehr viel damit. Also der Designer oder der Autor oder so, ich weiß es nicht. Aber ich bin mir halt auch immer nie ganz sicher, ist das jetzt zu viel reininterpretiert oder haben die sich wirklich bei was gedacht, dass sie da halt überall sagen, am Tatort waren überall rote Samen gelegen.
Ja, also ich weiß nicht, irgendwann habe ich mir halt irgendwie auch aufgehört, mir diese Frage zu stellen. Ist es Absicht oder nicht? Also ich habe es dann wirklich so genommen, wie es ist. Und ich glaube, das hat mir die Sache dann auch wesentlich einfacher gemacht. Also, weil man kann dann irgendwie nicht mehr in diesen Kategorien denken. Also man muss das dann schon irgendwie ausschalten. Das Spiel, also es prüft dich ja. Das ist ja wirklich dann diese Hürde, die du am Anfang hast, ne? Komme ich damit klar? Kann ich so weit? Bin ich so leidensfähig? Kann ich weg von diesen Gewohnheiten und Konventionen, die ich aus aktuellen Spielen kenne, von diesem hohen Niveau teilweise natürlich auch, kann ich da runter und kann ich mich auf das Spiel einlassen? Und wenn einem das die ersten 2-3 Stunden nicht gelingt, das ist wahrscheinlich schon zu viel Zeit dafür, sagen wir mal 2 Stunden, dann braucht man gar nicht weiterspielen, weil das ist dann nur noch mühselig für einen. Und aber wenn man irgendwie so leidensfähig ist und sagt, so draufgeschissen, ich komme damit klar, mich interessiert jetzt alles so sehr, dann lohnt es sich, glaube ich, auch am Ball zu bleiben. Irgendwie.
Aber also diese ganze Verweigerungshaltung gegenüber der Symbolik, die ist ja aber auch quasi direkt von Lynch geklaut, weil der das ja in sehr, sehr vielen Filmen und vor allem in Twin Peaks eben macht, dass es eben nicht immer ein Symbol ist für irgendwas und dass es nicht immer so eine klare Interpretation für irgendwas gibt, sondern dass manche Sachen einfach offen bleiben müssen in der Welt, beziehungsweise er will das jetzt so, er hat sich das so ausgedacht und er versteht oft selber nicht, was er damit sagen will, beziehungsweise manche Dinge sind einfach nicht so ganz verständlich und das merkt man dann auch. Und das wäre auch irgendwie ein bisschen langweilig, wenn man immer alles erklären könnte, ob das jetzt bei Deadly Premonition auch Absicht ist oder ob sich der Autor das dann quasi leicht gemacht hat und gesagt hat so, naja, bei Lynch versteht man ja auch nicht alles, weiß man nicht. Aber ich finde, man muss nicht immer alles erklären können und es muss nicht der rote Samen auch immer ein Symbol für irgendwas sein. Manchmal ist es auch einfach nur roter Samen.
Also ja, das ist aber wie mein Deutschlehrer in der Schule. Der hat dann auch immer gesagt, wenn er irgendwas nicht erklären konnte aus der Literatur, ja, manchmal muss man eben nicht alles erklären können.
Oder das so. Hat der Autor extra geschrieben.
Ja. Aber ich finde, das macht ja auch Spaß, diesen Negative Space dann zu füllen. Ne? Also diese Lücken, die absichtlich gelassen werden und so. Und es ist natürlich schön, wenn das am Ende dann so, es ist ja bei Deadly Premonition auch so, dass es am Ende einen Sinn ergibt, aber wenn einige Fragen ungeklärt sind, dann gibt es halt für sehr interessierte Leute immer noch die Möglichkeit, sich dann halt einfach mit der Materie stärker auseinanderzusetzen. Und ich weiß nicht, also es ist ja das gleiche wie mit Lynch, ne? Es ist schwierig, also man kann natürlich dann auf der einen Seite sich hinstellen und sagen, so, das hat er nicht bewusst gemacht. Das hat der nur so, um die Leute zu natzen, um sie zu ärgern, einfach so eingebaut. Hat die Wand einfach orange gestrichen, nur so. Es gibt aber, dann hat aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich weiß es nicht, ich kann das nicht beurteilen, was in seinem Kopf vor sich geht. Ich versuche das jetzt in diesen Kontext zu bringen. So. Also, und so macht dann ein Film wie Mulholland Drive oder Lost Highway dann auch viel mehr Spaß und dann auch klar, irgendwo total. Für einen persönlichen Sinn, ne? Weil man dann selber suchen kann. Was heißt das für mich als Zuschauer? Das muss ja nicht die Erklärung von David Lynch sein. Das kann ja auch sein, dass du dann, also wenn du irgendwann mal mit ihm in einem Raum sitzt und du tauschst dich dann aus, kann das sein, dass er sich was völlig anderes dabei gedacht hat. Aber das ist ja das Spannende an solchen Geschichten mit diesen Negative Space, mit diesen Lücken, weil man dann selbst hineininterpretieren kann. Man muss den Zuschauer, / den Spieler jetzt hier bei Bild und Mischen halt einfach nur genug Material zum Kauen geben. Also genau. Und ich finde, das ist hier aber genau richtig. Also das ist wirklich so der Punkt. Vielleicht auch nicht unähnlich wie bei anderen Horrorspielen, so Silent Hill und so, wo dann immer so ganz viele Hinweise gestreut werden. Aber es wird nicht einfach alles ins letzte Detail erklärt, sondern es gibt einfach auch viel Zeug, was der Fantasie des Rezipienten überlassen wird.
Und ja, deswegen ist ja Silent Hill 2 auch so gut, weil du da im Prinzip heute noch Diskussionen und Dissertationen mitfüllen kannst, um über diese Symbolik zu diskutieren. Und dann kannst du ja auch natürlich sagen, ja, das haben die sich halt nicht so gedacht, sondern die haben sich ja gedacht, ja, ist ja so cool, wenn wir da so einen Freizeitpark hinmachen. Da kannst du jetzt was reininterpretieren, musst aber nicht. Aber das macht ja auch immer so ein bisschen Reiz von in so einem Kulturprodukt aus, dass eben der eine versteht da halt was drin und für den einen erschließt sich halt die Welt von irgendeinem großen Buch. Und jemand anders sagt halt, ja, es ist halt eine Geschichte über eine Frau, die schwanger wird mit einem alten Mann, so ungefähr. Und die einen sagen halt, ja, Faust, toll, brillant. Und die anderen sagen halt, ja, halt so.
Genau, und das ist halt das Schöne. Und das, ich meine, bei Silent Hill ist es ja der Archeplot zum Beispiel. Es ist eine ganz einfache, strukturierte Geschichte. Die Reise in den verwunschenen Wald, das versteht jeder. Das kann jeder begreifen. Und der grobe Plot ist klar. Ne? Man muss da jetzt nicht viel erklären. Und die Komplexität kommt halt erst durch die Interpretation. Und so ähnlich ist es bei Deadly Premonition auch. Da hast du, der Plot ist einfach. Du kommst dahin und musst einen Fall lösen. Punkt. Und da gibt's Polizeiarbeit. Punkt. Kennst du. Ist alles, sind bekannte Elemente. Und das ist für jeden nachvollziehbar. Und interessant wird's dann eben erst durch diese Lücken da drin irgendwie. Und, es gibt manchmal, es gibt halt noch diesen Christopher Nolan Weg, dass man den Plot so kompliziert und verschachtelt und so Vexierspielmäßig verteilt, dass er, wenn man drüber nachdenkt, dann komplett auseinanderfällt. Aber dann gibt's halt auch den anderen Weg drumherum, dass man erst mit einer ganz einfachen Geschichte anfängt, ganz basic ist und dann das alles erst durch die Details interessant wird. Und das finde ich ganz cool bei Deadly Premonition.
Ich finde, das mit diesem Negative Space ist bei Deadly Premonition und bei eigentlich allen Lynch-Filmen oder Werken der wesentliche Faktor, was die ganze Bedrohung angeht. Und das ist jetzt nicht nur dieses so, ja, Horror entsteht durch irgendwas Fremdes, sondern mir kommt es manchmal so vor, als ob diese ganze, es gibt ja in vielen Lynch-Filmen und Serien, es war nur eine Serie, aber gibt es so diese andere Welt, die irgendwie böse ist. Und man kann nicht mal unbedingt sagen böse, aber sie ist auf jeden Fall mal ganz anders als die eigene, hat ihre komplett eigenen Regeln, ist extrem fremd. Und es gibt aber Leute in der normalen Welt, die über die Bescheid wissen und oder zumindest über deren Gefahrenpotenzial Bescheid wissen. Und gerade weil die so schlecht erklärt ist und weil die so merkwürdig ist auf eine Art und der Lynch schafft es immer, das irgendwie so hinzudrehen, dass sie jetzt nicht immer unbedingt total unsympathisch ist, die Welt, sondern Hauptsache erstmal extrem fremd und so, dass man sich in der überhaupt nicht zurechtfinden kann. Und das kennt man, glaube ich, aus eigenen Albträumen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ein fieser Albtraum hat, finde ich, nicht unbedingt immer was mit einer direkten Bedrohung zu tun. Das liest man immer in Symbolikbüchern irgendwie. Man ertrinkt oder man wird von einem bösen Dings da verfolgt oder so weiter. Ich finde, das sind gar nicht so die Schlimmen, sondern die Schlimmen sind die, wo du überhaupt nicht weißt, was da gerade los ist, aber du weißt, dass du von irgendwas bedroht wirst und weißt nicht, was es ist. Und das dass ist eine Welt ist, die du nicht begreifst, in ihrer, wie sie in sich funktioniert. Und das schaffen die, das schafft Deadly Premonition, finde ich auch. Weil egal, was da für eine Bedrohung da ist, und ich meine jetzt nicht mal die Zombies oder diese komischen Gebäude und diese roten Ranken und was auch immer, sondern du weißt, dass hinter der Stadt noch irgendwas arbeitet, was keiner so recht versteht. Finde ich super.
Genau. Und das hat so, es hat dieses Gefühl von Machtlosigkeit halt auch ein bisschen. Genau. Also auch das, was die, also dass du den, dieser Kontrollverlust, den du natürlich auch durch Albträume hast, der ganz klassisch ist und der eigentlich fast jedes gute Horrorspiel auch irgendwo auszeichnet. Und du bist halt nicht Herr der Lage. Schlechte Horrorspiele geben dir ein ganz großes Beispiel sind halt so die neueren Resident Evils, geben dir dicke Waffen in die Hand und du kannst den Horror irgendwie kontrollieren. Du kannst halt gegen alles ankämpfen, was dich bedroht. So. Aber wenn dir dann diese Sachen, diese Mittel dann komplett weggenommen werden oder so eingeschränkt werden, dass du dann sehr, sehr sparsam damit umgehen musst. Also Amnesia wäre jetzt so ein Paradebeispiel, weil bei Deadly Premonition kannst du ja auch nicht irgendwie total akrobatisch durch die Luft springen. Ja. Im Gegenteil, du bist ja wirklich wie so ein Panzer. Also Tanksteuerung und so. Du hast, das macht halt schon ein bisschen dieses Gefühl aus. Und du hast recht, also man hat immer so den Eindruck, da ist irgendwie mehr, ne? Also über dieser Stadt. Es gibt ja im Intro zum Beispiel ja auch so Kameraflüge über diese kleine Stadt drüber, über diese Wälder und so. Und du hast schon so ein bisschen das Gefühl, da ist eine düstere Macht, die sich über dieses Dorf legt. So. Und das hat David Lynch auch und das hat teilweise auch Stephen King. Also das kommt bei Alan Wake noch ein bisschen durch, aber in seinen Romanen war ja auch immer irgendwie so eine düstere Präsenz über diesen kleinen Städten. Irgendwas, was hinter diesen Fassaden lauert. Und das ist eigentlich ganz schön angefangen.
Ist übrigens was Alan Wake geschadet hat, finde ich. Mhm. Dass sie es dann doch irgendwie so personifiziert haben als die Dark Presence, was immer ein sehr schwammiger Begriff ist, aber dann, weiß ich nicht, die wird in Alan Wake, finde ich, zu gut erklärt und übt nicht unbedingt eine gefühlte Bedrohung aus.
Ja. Das stimmt, ja.
Das ist auch immer dieses schöne Spielen halt, weil diese Kleinstadt gilt ja auch so mal als amerikanisches Ideal, so dieses so die kleine Stadt und da ist alles noch in Ordnung und die Leute kennen sich alle und da ist es natürlich dann sehr schön, damit zu spielen, mit dem Gedanken dieses, oh, das wird dann doch irgendwie alles von so einer bösen Welt bedroht, die da irgendwie sich über alles drüber legt. Und,
das ist schon in der Eröffnungsszene von Blue Velvet ganz klar, also damit hat Lynch sich eigentlich für die späten 80er und 90er Jahre erfunden. Da geht's ja auch mit dem typischen weißen Lattenzaun los und die totale Idylle und der Mann steht im Garten und sprengt den Rasen. Und die Kinder radeln vorbei und alles toll und so weiter. Und dann hat der Mann, glaube ich, einen Schlaganfall und landet so am Boden. Und dann fährt die Kamera an seinem Kopf vorbei nach unten. Und du siehst halt, wie unter der Grasnarbe es da so arbeitet. Lauter Insekten und Würmer und irgendwie. Also du merkst halt, da ist unter der Oberfläche, also es ist jetzt schon sehr plakativ, aber unter der Oberfläche arbeitet hier was. Und in der Stadt ist eben nicht alles in Ordnung, sondern irgendwas stimmt da nicht.
Mhm. Und so eine kleine, so ein Dorf, das ist ja auch so ein Mikrokosmos, in dem du als in Form des FBI-Agenten von York jetzt so als Fremdkörper irgendwie eindringst und so weiter. Und du kannst halt insofern, dadurch, dass du ja so ein exponierter Außenstehender bist und da jetzt erst dich so langsam in diese Welt einfindest, dann auch diese Welt, die in sich geschlossene Welt, ja auch ganz gut beschreiben und auch so erfahren, als würde man jetzt etwas aufdecken, ne? Wo es bei Blue Velvet dann schon so hinter die Fassaden geht, wo etwas über die Strukturen von Gesellschaften irgendwie gesagt wird, das wird dann bei Magic Remission jetzt vielleicht nicht in dieser Form und nicht so hochgestochen angefochten. Aber du hast trotzdem so ein bisschen den Eindruck, du dringst jetzt hier in so eine einheimische Stadt rein, die wirklich terrorisiert wird von diesen Kriminalfällen. Und das bringt halt diese eigentliche Ordnung, also die durchaus auch spießermäßige Ordnung, völlig durcheinander. Und das bringt die eigentlich ganz gut drüber, fand ich.
Da ist aber die Perspektive vom Hauptcharakter bisschen merkwürdig bei Twin Peaks zumindest und bei Deadly Premonition, weil du ja als Spieler eben nicht das Wissen hast über diese andere Art von Welt, wie es Dale Cooper und York haben. Also die beiden, die sind ja sehr souverän. Also es ist klar, ist man als Spieler der Beobachter der Hauptfigur und lernt diese Stadt über deren Schultern sozusagen kennen. Aber Dale und York, die sind ja irgendwie total souverän, schon beinahe vergnügt mit diesem, hier ist jetzt was für mich und dann keine Ahnung und gehen damit eigentlich relativ souverän um, obwohl es eine Welt ist, die ihnen vielleicht auch fremd ist und dem Zuschauer sowieso. Und vielleicht schaut man als Zuschauer den beiden deswegen so ganz gern zu, weil die eben relativ angstfrei da reingehen und eben mit ihren merkwürdigen Methoden das mehr so als Gaudi sehen da. Und jetzt gibt's hier wieder was zu tun und Gott sei Dank ist hier mal was los. So auf die Art.
Ja, das ist ja vielleicht auch so das Absurde, ne? Also, dass für die beide diese Vergnügung, also für die ist das Fremde dann wohl irgendwie etwas, woran sie sich erfreuen können und so. Und gleichzeitig haben sie ja trotzdem ihre Schublade, in der sie die Leute stecken. So, also ja. Die Gespräche mit Zech und so, das geht ja teilweise auch über die Charaktere und da werden die ja wirklich, also er stempelt die ja alle sofort ab, York. So, für ihn ist das ganz einfach zu kategorisieren. Er ist halt auch Profiler und er sagt, ich kenne alle Menschen und das, was ich gelesen habe über die Dörfler und so, das stimmt halt auch. So, und für ihn ist das, und er sieht sich auch schon als jemand, der auch über allem irgendwie steht, ne? Nicht nur, weil ihm jetzt diese Rolle als Ermittler von außen, seine Hilfe wird ja benötigt, irgendwie gegeben wird, sondern auch, weil er fühlt sich ja tatsächlich irgendwie überlegen. Und vielleicht ist das ja auch, also gerade bei David Lynch ja so ein kleiner Trick, das Publikum so ein bisschen in das Licht zu führen, weil möglicherweise denkt man im Zuschauerraum dann auch so, ja, diese Dörfler, ich sitze jetzt hier in der Stadt und bin total informiert und weltoffen und so weiter und dann wird diese Handlung dann in so eine Stadt verlegt und ja, das ist...
Das hält dem Zuschauer den Spiegel vor.
So ein bisschen, ja. Ist jetzt sehr hoch interpretiert und weiß nicht, ne? Ob es so gemeint ist, dann müsste ich mir die Filme nochmal angucken, aber das würde mir jetzt so als erstes irgendwie einfallen. Und fände ich auch einen ganz guten dramaturgischen Kniff.
Ja. Man merkt ja jetzt schon an, wie viel wir da reininterpretieren und wie lange wir jetzt darüber diskutieren, dass ja da doch irgendwas drin sein muss an dem Spiel. Weil wenn man jetzt einfach nur sagen könnte, ja, ist halt eine ganz nette Story, aber eine Katastrophe von der Umsetzung, dann würden wir da ja auch nicht so viel reininterpretieren können und uns da auch so interessiert drüber unterhalten.
Man stelle sich mal vor, es wäre technisch besser, beziehungsweise es hätte ein gewisses Budget mehr gehabt oder es hätte ein mutiges Studio gegeben, die die ganze Quirkiness drin gelassen hätten und trotzdem alles das, was technisch
schlimm ist. Das wollte ich nämlich genau gerade sagen. Ich meine, wie cool wäre das denn, wenn du jetzt irgendwie sagst, du nimmst so lauter Aspekte von anderen Studios, also was ich, du nimmst irgendwie die Engine von Rockstar für die offene Welt und du nimmst die Gesichtsanimation von L.A. Noir für die Figuren und du nimmst die Musik von was weiß ich was. Also baust im Prinzip aus so einem Baukastensystem vom Best-of irgendwie das Deadly Premonition nochmal neu nach. Und ich glaube, dann könnte es echt ein richtig, richtig gutes Spiel werden, wenn die Technik noch stimmt.
Oder man gebe einfach die Story von Deadly Premonition in Alan Wake rein. Würde mir schon reichen. Und ein bisschen weniger im Wald rumlaufen und schießen.
Ja. Obwohl bei Alan Wake waren die Kämpfe eben auch nicht so cool, ne?
Ach, war schon okay, finde ich. Aber gut.
Fand ich auch gut.
Ja. Gut, ich weiß immer noch nicht, was ich eigentlich dazu sagen soll. Also es ist schwierig, weil man, wie du ja sagst, die Kämpfe, da leidet man wirklich und auch das Rumfahren ist so elendig lang und trotzdem kann ich aber auch nicht von dem Spiel abraten, weil es schon irgendwie auch seinen Reiz hat und allein für die Story, finde ich, sollte man jetzt mit dem Director's Cut dem schon mal eine Chance geben, wenn man so ein Fable für möglicherweise Japano-Horror und Twin Peaks sowieso und wenn man jetzt alles von dem, was wir erzählt haben, wenn einem das alles ein bisschen anspricht, dann muss man möglicherweise vielleicht auch mal ein bisschen Leidensfähigkeit zeigen.
Oder sich bei GameTube das einfach anschauen und die langweiligen Szenen überspringen. Dann verpasst man aber allerdings auch unser lustiges Gelaber während den langweiligen Szenen. Und ob es das wert ist, wer weiß.
Ja, aber ihr labert doch alles kaputt. Also ihr seid ja dann quasi die dritte Ebene. Also da gibt es ja quasi den York, den Zack und ihr euch noch als dritte Leute. Und,
Wir haben es immerhin geschafft, während einer Keller-Schießsequenz andere Podcasts zu zerreden. Muss man auch erst mal schaffen. Da lernt man dann da auch wieder was drüber.
Ach so, okay. Aber hier war das nicht, oder?
Nee. Da ging es um die 80er.
Okay. Gut.
Ja, also dann. ich würde sagen, das ist ein Ausnahmetitel. Den kann man schlecht kategorisieren. Und ich bin froh, dass es dieses Spiel
gibt. Wie würdet ihr werten?
Gar nicht. Ich finde ja Punktesysteme total doof. Also das gerade wegen
so alle, aber
ja, das ist aber auch echt so. Das ist echt so ein Spiel, was sich dem Punktesystem entzieht. Also es ist einfach nicht bewertbar, weil egal welche Wertung du aussprichst, sie wird dem Spiel nicht gerecht.
Das ist richtig,
ja. Das ist komplett. Also das kannst du halt wirklich nicht in Punkten irgendwie ausdrücken. Und deswegen glaube ich fast.
Ich finde das schlechteste und beste Spiel aller Zeiten zugleich trifft es irgendwie gut.
Also ich finde, es ist mit das schlechteste Spiel, was ich je gespielt habe. Und ich würde es auch nicht als bestes Spiel aller Zeiten bezeichnen, weil es gab ja auch noch ein paar andere Spiele. Aber ich könnte jetzt aber auch den Leuten trotzdem nicht von abraten.
Nein, ich sag ja eben, es ist.
Man kann warnen, man kann sagen, spielt es, aber seid gewarnt.
Ja, also ich sag ja eben, es ist nicht das beste Spiel aller Zeiten, sondern das schlechteste und beste. Also es ist nur die Kombination zusammen. Wenn man das schlechteste und beste aller spielt, dann gibt es Sinn. Aber es ist weder das Schlechteste noch das Beste.
Dann geben wir ihm eine 50. Hat es noch nie gegeben.
Du hast jetzt hier deine Wertungen reinbringen musst. So. Wir geben 120%, Micha, damit ist alles gesagt.
Ich gebe dunkelblau.
Ja. Ich hoffe nur, dass der Entwickler, der macht ja jetzt ein neues Spiel, ne?
Ja, dieses D4, ne?
Genau, da bin ich sehr gespannt. Also vielleicht, also wenn er die Ideen beibehält. Nein, oder?
Nee.
Echt jetzt?
Ich dachte, das war ein Kinect-Ding für Xbox One. Das war erst Xbox One. Was ist denn das? Kinect? Oh Gott, das ist Kinect.
Okay, das habe ich noch nicht
mitbekommen. Das ist von Sphere. Ja.
Aber ich finde, allein das macht schon einen besseren Eindruck, weil er da eben auf eine Comic-Grafik setzt. Und die ist schon viel, viel verzeihlicher als so eine realistische Grafik, in Anführungsstrichen. Weil ein Comic kann halt auch plakativer sein. In einem Comic kannst du halt auch mal Emotionen ein bisschen übertreiben, ohne dass es sofort irgendwie cheesy wirkt. Weil das ist ja der Sinn von einem Comic, dass man da eben auf einfache Emotionen setzt. Und da kann eben der Charakter auch mal irgendwie die blöd mit den Augenbrauen klappen, wie der York, was er ständig macht und so.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, weil, ne, vielleicht schafft das ja, das alles ein bisschen besseren technischen Rahmen zu setzen und trotzdem diese merkwürdigen Ideen beizubehalten. Das finde ich cool.
Ja, finde ich auch.
Vielleicht schafft es ja mal ein Video zu machen, wie es der eine über Bioshock Infinite gemacht hat, der nur die Story zusammengeschnitten hat und alle Kämpfe rausgeschmissen hat. Das würde ich mir dann auch anschauen. Die komplette Geschichte von Deadly Premonition als ein Video.
Ja, wer hat denn einen YouTube-Kanal?
Ja, weiß ich nicht. Pete?
Ja. Aber es gibt ein Spiel, ne? Das wollte ich so am Ende nochmal loswerden, was aber definitiv ein Kultklassiker ist und was auch ein gutes Spiel ist, und zwar ist es Tomba 2 für die PlayStation 1. Ja. Das ist von
Alberto Tomba, Skifahren?
Nee, genau, das ist Slalom-Simulation. Das ist so ein Jump'n'Run.
Tomba la Bomba.
Tomba wird wirklich so geschrieben. Also es heißt Tombi im Ausland, fragt mich nicht wieso, aber es heißt Tomba so in Europa und es ist wirklich ziemlich gut. The Evil Swine Return ist der englische Titel und es ist mittlerweile so ein Kultklassiker, dass das bis sehr hoch bei eBay gehandelt wird.
Okay.
Ja. Ist auch ein viel besseres, also vom technischen Standpunkt auch ein viel besseres Spiel. Googelt das mal, ist wirklich gut.
Ja, machen
wir. Da gibt's von mir noch eine Lynch-Fan-Empfehlung. Wer Lynch gerne mal spielen will, ein Spiel, was sich anfühlt wie ein Lynch-Film, der spiele Kentucky Route Zero. Die ersten beiden Episoden gibt's schon, die anderen kommen erst noch. Das, finde ich, hat das alles auch und ist technisch dafür total cool und macht auch irgendwie Spaß. Man muss zwar eine Menge lesen, aber so gibt's auch diese düstere Welt hinter der Welt und so und, ne?
Kann ich auch sehr empfehlen. Sehr schön.
Gut. Ja. So, dann danke ich euch und vielleicht, Daniel, magst du zum Ende noch mal pfeifen für uns?
und so weiter.
Alles klar. Danke. Ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.